Bitte aufräumen. Jetzt. Wo? Na, in der Schule. Ich mache heute eine Sendung in eigener Sache. Es sind einige Dinge zusammengekommen, die ich mit euch besprechen möchte. Und es geht wirklich ums Saubermachen. Darauf gekommen bin ich, weil ich erstens in einer Veranstaltung war, wo ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, Erzieher, Lehrer, Pädagogen dafür waren, dass Schule sich ändern muss. Und ich weiß auch, dass im Netz, auf LinkedIn, überall, wo ich unterwegs bin, immer mehr Menschen der Meinung sind, Schule kann so nicht weitermachen. Schule kann so nicht funktionieren. Schule ist Gift. Und zwar Gift im wahrsten Sinne des Wortes und kein Geschenk, wie im Englischen der Begriff Gift eigentlich verwandt wird. Richtig deutlich wurde es mir, als ich noch relativ spät abends vor einiger Zeit im Lehrerzimmer saß. Ich mache da immer noch meine Vorbereitungen und eine noch sehr junge Kollegin, die auch noch gar nicht lange bei uns in der Schule ist, kommt herein, stellt ihre Sachen ab, die sie im Unterricht gebraucht hatte, zieht sich an, nimmt ihre Tasche, dreht sich um, schaut sich im Lehrerzimmer um und sagt, warum ist das hier alles so vermüllt? Warum räumt keiner auf? Und dann verließ sie den Raum und ging nach Hause. Ich hatte es mir an meinem Schreibtisch, an meinem Arbeitsplatz bequem gemacht. Ich habe ein kleines Regal, in dem liegen meine Bücher und meine Hefte und meine Materialien. Und ich habe eine Schreibmappe vor mir und da schreibe ich meine Sachen rein. Ich mache es noch nicht online, ich arbeite lieber mit der Hand. Dieses Regal hilft mir, auch so ein bisschen Abstand zur Tür zu haben, weil man sieht mich kaum hinter dem Regal und ich kann in Ruhe arbeiten. Ich habe mir das über Jahre hinweg angewöhnt, in der Schule noch zu arbeiten. Und ich habe diesen Schmutz nicht mehr gesehen. Ich habe diese Unordnung nicht mehr gesehen, denn an meinem Platz war meine Ordnung. Und dann stieß es mir mit einem Mal auf, dass unsere Schule genauso ist wie ein vermülltes Lehrerzimmer. Ein Lehrerzimmer voller alter Bücher, voller alter Kopien, die nicht mehr gebraucht werden, aber die man vielleicht noch gebrauchen könnte. Voller liegen gelassener Stifte, voller Informationsblätter und Werbematerialien, die keiner mehr wegräumt. Voller Staub, einfach ein Ort, an dem man sich nicht wohlfühlt. Und wenn das Synonym für Schule ist, dann müssen wir sie ändern. Warum Schule ändern? Das ist die erste Frage. Warum sie jetzt ändern, ist die nächste Frage. Und warum sie bitte ändern, ist die dritte Sache. Und damit möchte ich mich heute beschäftigen. Ich weiß, dass unsere Schule, so wie sie jetzt ist, konzipiert wurde vor über 200 Jahren. Vor 150 Jahren gab es schon die gleiche Sitzstruktur. Die Klassen waren allerdings größer. Es gab den Fächerkanon, vielleicht in abgewandelter Form, es gab Stunden, es gab Fächer, es gab Noten, es gab all das, was wir heute tun. Damals hat man die jungen Menschen auf die Arbeit in den Fabriken vorbereitet, auf den Feldern vorbereitet. Und die Herbstferien gab es, um den Eltern bei der Ernte zu helfen. Und die Frühjahrsferien gab es, um bei der Saat zu helfen. Das hat sich nicht geändert. Schauen wir die pädagogischen Methoden an. Dann ist das ein wilder Mix aus 200 oder 150 Jahren Philosophie, Psychologie, Pädagogik. Man versucht immer mal was Neues aufzupropfen, aber Schule ändert sich nicht. Das Schlimmste daran ist, dass heute immer mehr Menschen in diesem System Schule krank werden. Es trifft für Kinder zu und für Lehrer. Und ich habe da so ganz kleine Geschichten, die das verdeutlichen. Ein kleiner Junge hat an seinem ersten Schultag, an einem Samstag, noch die Zuckertüte in der Hand, läuft nochmal zurück zu seiner Lehrerin, drückt sie und flüstert ihr in die Ohren, das ist mein allerschönster Tag. Ich freue mich so auf die Schule. Nicht mal ein halbes Jahr später wird der Junge angezählt, weil er nicht mehr mitarbeitet. Und er sagt zähneknirschend zu sich selbst, ja, warum soll ich denn mitarbeiten? Ich werde ja nicht mehr drangenommen. Ein kleines Mädchen in der zweiten Klasse wird immer wieder von der Lehrerin ermahnt, sie solle doch zeitiger ins Bett gehen. Sie ist dauernd müde und sie kann nicht mitarbeiten. Das kleine Mädchen senkt beschämt den Kopf und denkt an die letzte Nacht und welche Angst sie hatte um ihre Mama, dass es ihr gut geht. Ein Junge hat wieder seine Hausaufgaben nicht. Die Lehrerin fragt ihn, hast du sie oder hast du sie nicht? Und der Junge sagt, ich hatte sie, ich habe sie gemacht. Ich habe sie zu Hause noch hier in das Heft gepackt, aber sie waren nicht mehr im Heft. Die Lehrerin nimmt ihre Notentabelle und schreibt eine 6 ein. Der Junge weint und schaut sich beklemmend nach hinten um zu zwei Jungen in den letzten Bänken und er weiß, sie waren an seinem Platz in der Pause. Ein Mädchen einer 8. Klasse sagt, ich kann kein Mathe, ich bin zu blöd dazu. Und woher ich das weiß? Von meinem Lehrer. Er hat gesagt, du bist zu blöd, du kannst nicht logisch denken. Ein Junge in einer 9. Klasse, nach einem langen Klinikaufenthalt, sagt, das ist jetzt meine letzte Chance, überhaupt noch einen Schulabschluss zu erreichen. Aber ich schaff's sowieso nicht. Es glaubt keiner an mich. Eine Abiturientin, die eigentlich sehr, sehr klug ist und die auch sehr kritisch ist und die man für ihre Kritik schätzt, weil sie sehr offen und ehrlich und klar ist, bekommt Ärger von einer neuen Lehrerin. Dieser neuen Lehrerin gefällt es nicht, wie sie kritisiert oder dass sie kritisiert. Und genau in diesem Fach schafft das Mädchen das Abitur nicht. Und sie hatte vorher gute Noten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das ist Gift für die Seele, das ist Gift für den jungen Menschen. Das ist Gift, was wir als Lehrer verstreuen können. Manchmal machen wir es bewusst, manchmal machen wir es unbewusst. Und warum tun wir das? Aber es gibt doch solche Geschichten, dass ein Lehrer sich ganz massiv um einen Schüler kümmert, weil er Probleme mit der Aufmerksamkeit hat. Aber er wird angezählt. Er solle sich bitte doch um seinen Stundenplan und um die Erfüllung des Rahmenplans kümmern. Der Junge wird sowieso bald die Schule verlassen. Das sagt ihm der Schulleiter oder die Schulleiterin. All diese Geschichten habe ich erlebt. Das sind Geschichten, die mir bzw. in meinem engeren Kreis widerfahren sind. Und all das ist Schule. All das ist der Müll, das Gift, was Schule sein kann. Und das kann es eigentlich in dieser Massivität so nicht sein, dass Kinder niedergedrückt werden, dass Kollegen, dass Lehrer keine Lust mehr haben, diese Arbeit zu machen und auch keine Kraft mehr haben, dass sie ausbrennen, dass sie sich verlieren. Das geht doch nicht. Warum jetzt? Es gibt immer, immer mehr Schüler und Lehrer, die für lange Zeit krank sind, die es nicht mehr schaffen, diese Aufgaben zu bewältigen. Sie sind an der Seele krank. Oder sie bekommen psychosomatische Störungen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. In dieser Gesellschaft, die so stark in der Entwicklung begriffen ist, die sich so massiv tagtäglich verändert, braucht es einen gewissen Halt und eine gewisse Wärme. Die müssen wir uns selber erarbeiten. Doch diese Wärme und dieses Glücklichsein, was man sich wünscht, das kommt nicht durch Verordnungen. Das kommt nur durch uns selbst. Wie sagt man so schön? Wenn du etwas ändern möchtest, dann fange bei dir an. Dann tu es selbst. Und warum bitte? Es bitten die Lehrer, es bitten die Eltern, es bitten die Schüler darum, dass sich etwas ändert. Es sind über 50% der Gesellschaft, die sehen, dass Schule so nicht weitermachen kann. Und dass Schule so nicht funktioniert hier in Deutschland. Und natürlich ist die Frage groß, was sollen wir tun? Durch Verordnungen, durch Gesetze, durch Dinge, die von oben kommen, von Schulämtern, von Ministerien. Kann man da etwas ändern? Ich bin mir nicht sicher. Wenn man etwas ändern kann, dann sollte man bei sich selbst anfangen. Bei sich selbst anfangen ist, was stört mich und was kann ich tun? Und in meinem Fall habe ich mich im Lehrerzimmer umgeschaut und habe gedacht, ja, wenn ich da etwas wegräume und dort etwas wegräume, dann ist das noch nicht viel. aber dann ist ein Freiraum da. Und wenn wir alle etwas räumen, etwas wegräumen, wenn wir es gemeinschaftlich machen und wenn wir schauen, was kann weggeworfen werden, was kann woanders hingebracht werden, weil wir die Übersicht haben, wo gehören die Materialien für Mathematik hin, wo gehören die Materialien für Sprachen hin und wie können wir uns gegenseitig beeinflussen, dass wir auch die anderen Materialien nutzen können, ohne dass sie im Lehrerzimmer rumliegen müssen. Dann kommen wir auf eine Möglichkeit zu sagen, ja, es geht. Und die Schüler mit ins Boot holen und fragen, das ist eine der ersten wichtigen Dinge. Das System Schule ist vermüllt, verstaubt, vergiftet, vollgeräumt und überlastet. Genauso, wie es die meisten Lehrerzimmer sind. Man fühlt sich einfach nicht mehr wohl. Die Möbel sind verbraucht und sperrig, von Geborgenheit keine Spur. Überall liegen sie rum, die Bücher aus den vergangenen Schuljahren. Alte Kopien, vergilbte Plakate und kaputte Arbeitsmaterialien. Überall sieht man sie, doch keiner räumt sie weg. Weil man könnte es ja vielleicht nochmal ganz machen. Man könnte es vielleicht ja nochmal gebrauchen. Und man ärgert sich jeden Tag, wenn man in diesen Raum kommt. Weiß nicht, wo man anfangen soll. Es allein zu probieren? Dann schont man doch lieber seine Kraft und setzt seine Zeit woanders ein. Gleichzeitig erkennt man, wenn man es nicht tut, wird die Kraft immer weniger, die man hat, um da zu arbeiten, und die Zeit immer länger, um die Dinge zu schaffen, die man schaffen muss. Also ist es notwendig, dass wir etwas tun. Vielleicht sind es diese drei Schritte, diese drei Chancen, die wir haben. Die erste Chance ist, beginnen wir. Schule in die Zukunft bringen bedeutet in erster Linie aufräumen. Bedeutet freiräumen, wegwerfen der alten Dinge, auch wenn sie über viele Jahre hinweg gut waren. Denken wir doch mal über die Fächer nach. Denken wir über Noten nach. Denken wir über Bewertungen nach. Denken wir nach über 45 oder 90 Minuten. Und denken wir nach über andere Unterrichtsmethoden. Denken wir einfach darüber nach, was möglich wäre, wenn. Und dann probieren wir es doch aus. Wir haben diese Freiräume. Das Interessante ist ja, wenn man Sachen wegwirft, wegräumt, kriegt man mit, welche Freiräume man hat. Und man hat auch in einem System wie der Schule, das gesellschaftlich relevant geregelt wird, viele Freiräume. Doch wenn man sich sagt, wir haben das immer so gemacht, dann bleibt es dabei. Und das ist nicht gut. Und aufräumen, das heißt, in den Köpfen beginnen. Beginnen wir doch einfach, in Gedanken mit dem Alten aufzuräumen, uns von den alten Dingen zu befreien. Überschüssige Inhalte loslassen, Methoden zu hinterfragen und mit allen Beteiligten neue Ideen zu sammeln. Wir Lehrer, wir haben den Überblick, wir haben die Übersicht. Wir können auch von außen auf das System draufschauen und sagen, als Mutter und als auch im Alltag Lernender, können wir einschätzen, was im System falsch läuft. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, im System direkt zu schauen, was falsch läuft. Denn auch sie spüren, dass nicht alles funktioniert für sie. Es gibt Schüler, die passen ins System und es gibt Schüler, die passen nicht ins System. Und das System für die Schüler passend zu machen, wäre doch die ideale Idee und nicht die Schüler passend fürs System zu machen. Eine der ersten großen Dinge oder eine der ersten großen Sachen, die wir da betrachten müssen, ist Fehler zuzulassen. Eine neue Art von Fehlerkultur ist vielleicht das erste wichtigste oder der erste wichtigste Punkt, den wir anfassen müssen und mit dem wir uns beschäftigen müssen. Fehler sind eine der größten Triebfedern in unserer Entwicklung. Edison hat über 1000 Mal probiert, seine Glühlampe zu entwickeln. 999 Mal ist es schiefgelaufen. Er hat nicht aufgegeben und hat weitergemacht. Und irgendwann hat er sie erfunden, die Glühlampe. dass wir sie heute nicht mehr brauchen, liegt daran, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und auch die Wissenschaftler probieren immer wieder aufs Neue. Und manchmal kommt man durch Zufall drauf, aber manchmal, meistens und immer ist damit Arbeit verbunden. Also probieren wir es. Und Fehler sind so faszinierend. Ich habe vor einiger Zeit einen Fehler an die Tafel geschrieben. Ich habe es nicht gemerkt. Und ein Schüler meldet sich und ich sage, was ist los? Ja, da ist ein Fehler an der Tafel. Ich drehe mich um und ich sehe ihn. Und dann frage ich ihn, ja, warum denn mal? Hallo Leute, hört mal alle zu. Warum ist hier vorne an der Tafel ein Fehler? Wer sieht ihn noch? Es melden sich einige zaghaft. Ja, kann man denn einen Lehrer kritisieren? Aber natürlich kann man einen Lehrer kritisieren. Und jetzt überlegt mal, warum das ein Fehler ist. Und dann hat der Schüler erklärt, wo der Fehler lag und was damit verbunden ist und warum dieser Fehler diese Auswirkungen hat. Und in den Schülerköpfen machte es Klick. Keiner der Schüler hat jemals diesen Fehler wiederholt. Es war ein Lernen aus Fehlern. Ich habe noch während meiner Studienzeit gelernt, ich darf keine Fehler an die Tafel schreiben. Das war, ein ganz großes Missgeschick. Und das darf doch nicht sein. Aber wieso denn nicht? Sind wir Lehrer unfehlbar? Bitte, bitte glaubt nicht daran, liebe Schüler. Wir Lehrer sind ganz normale Menschen und wir machen jeden Tag Fehler. Manchmal kleine, manchmal große. Und wir machen auch im Unterricht Fehler. Authentizität besteht darin, die Fehler zuzulassen und nicht sie zu kaschieren, zu sagen, ach nein, das ist schon in Ordnung so, da reden wir später nochmal drüber. Genau dieses Fehler zulassen, wenn sie mir passieren, gibt eine Nähe. Die Schüler erkennen, dass man mit mir diskutieren kann. Die Schüler erkennen, dass gute Kritik immer möglich ist. Und es kommt dazu eine Kritikkultur, die dadurch entsteht. Fehler bei Kindern zuzulassen und bei Schülern zuzulassen, ergibt für die Kinder die Möglichkeit, ich muss nicht perfekt sein. Ich darf diesen Fehler machen, ich kann Fehler machen und ich kann aus Fehlern lernen. Und ich kann auch Fragen stellen, weil ich etwas nicht verstanden habe. Denn wie viele Kinder stellen keine Fragen mehr, weil sie Angst haben, dass man erkennt, dass sie einen Fehler gemacht haben. Na, wo sind wir denn? Ihr merkt, ich werde sehr resolut bei diesen Gedankengängen, weil ich immer wieder in den Kinderaugen dieses Flackern, dieses ängstliche Flackern sehe. Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Ist das jetzt alles in Ordnung? Bin ich gut gewesen? Du bist auch gut, wenn du Fehler machst. Vergiss das nicht, denn du lernst in diesem Moment. Und du lernst mit Fehlern viel, viel mehr, als wenn du es aus Versehen richtig gemacht hast. Das sollten wir bedenken, das sollten wir Lehrer bedenken, das sollten wir Eltern bedenken. Immer Nein sagen, immer das ist falsch sagen, das hilft den Kindern nicht weiter. Warum ist das jetzt falsch? Warum hast du diesen Fehler gemacht? Wo liegt das Problem? Bis wohin bist du gekommen und es war in Ordnung? Und ab wann hast du erkannt, dass irgendwas nicht mehr stimmt? Stell die Frage ganz korrekt oder ganz konkret auf den Punkt, damit ich weiß, wo du steckst und damit du weißt, wie du weitergehen kannst. Und das sind Dinge, die lebe ich bereits seit einigen Jahren und das funktioniert sehr, sehr gut und es macht einen riesenhaften Unterschied. Das zweite ist Reverse Mentoring. Ich habe schon einige Male darüber gesprochen, aber es ist von großer Bedeutung, dass gerade in der heutigen Zeit, in der Entwicklung, in der wahnsinnig schnellen Entwicklung von KI, von Computertechnologien, von innovativen anderen Dingen und von Vernetzungen, dass wir Lehrer, ich mit meinen 64 Jahren, kaum noch hinterherkommen, überhaupt zu erfassen, geschweige denn sie zu nutzen. Und das ist immer nur ein kleiner Bruchteil dessen, was da draußen passiert. Und Kinder sind viel, viel schneller, intuitiv, spielerisch zu erfassen, was da machbar ist. Sie haben auch nicht so viel Angst. Wir Erwachsenen, auch wir Lehrer, haben viel zu viel Angst, dass zu viel schief gehen kann, dass zu viel Probleme entstehen. Ja, wir haben natürlich die Verantwortung zu erkennen, wo die Herausforderungen liegen und wo Probleme sind und die Schüler darauf hinzuweisen und den Schülern auch diese Möglichkeit zu geben, diese Probleme sich zu erlernen. Aber dieses intuitive Spielen mit den Dingen, ein Handy explodiert nicht gleich, wenn man auf den falschen Knopf drückt oder ein Computer wird nicht gleich runterfahren, wenn man die falsche Taste benutzt. Das kann man alles wieder in Ordnung bringen. Hier sehe ich große Chancen, von den jungen Leuten zu lernen. Und zwar viel, viel mehr, als ich das bis jetzt mitbekommen habe. Und wenn ich den jungen Leuten zuhöre, was sie alles können und was sie alles machen, dann lerne ich von der Persönlichkeit des Kindes. Ich lerne das Kind besser kennen und das Kind fühlt sich, und das ist der dritte Punkt, mehr gewertschätzt. Möglichkeiten des Voneinanderlernens sind so groß, dass wir die Potenzen, die darin stecken, bisher eigentlich noch gar nicht ansatzweise nutzen konnten. Wenn wir uns aus diesem Lernprozess herausnehmen, dann hören wir auf zu lernen. Und das lebenslange Lernen ist ja ein wundervoller Prozess, der uns hilft, gedanklich auch jung zu bleiben. Viele Menschen haben in ihren Gehirnen bereits diese Plaques für Alzheimer, Demenz. Aber sie werden nicht offensichtlich, weil diese Menschen auch im hohen Alter noch lernen, weil sie Sprachen lernen, weil sie ein Instrument lernen, weil sie mit neuer Technik umgehen. Das ist unsere Chance, jung zu bleiben, aktiv zu bleiben. Und lebenslanges Lernen ist für alle umso wichtiger, je intensiver die Entwicklungen der Gesellschaft sind. Wertschätzung. Wertschätzung für sich und andere. Ich habe es schon angedeutet. Ich kann erst dann jemandem helfen, wenn es mir gut geht. Im Flugzeug fallen diese Masken herunter, wenn es zum Druckabfall kommt. Und es heißt immer, setzen Sie sich die Maske zuerst auf, damit Sie dem anderen helfen können. Gleichzeitig ist dieses gegenseitige Helfen, diese gegenseitige Unterstützung ein wichtiger Pfeiler in der Gesellschaft, wenn es darum geht, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu interagieren. In der Transaktionsanalyse gibt es diese vier Modelltypen, wie Menschen miteinander umgehen. Wenn man zu sich selbst sagt, ich bin gut, aber du bist schlecht, dann ist das wenig wertschätzend. Dann unterschätzt man den anderen und dann macht man ihn nieder. Wenn man zu sich selber sagt, ich bin schlecht, du bist gut, unterschätzt man sich selber und untergräbt sein Selbstvertrauen. Und wenn man sagt, ich bin schlecht und du bist auch schlecht, dann ist das eine absolute Negation im Zusammenhang mit kommunikativen Prozessen. Wie soll man sich da noch miteinander unterhalten können, wenn diese negative Grundenergie fließt? Doch die meisten Menschen handeln in einer dieser drei Situationen. Die einzige Möglichkeit, wirklich wertschätzend miteinander umzugehen, ist, wenn man sich sagt, ich bin gut und du bist gut. Und wir beide treffen uns. Wir wissen, dass der andere gut ist und dass ich selbst auch wertschätzend mit mir selber umgehe. Wir treffen uns und arbeiten an einem Problem oder helfen uns gegenseitig und entwickeln uns dadurch beide weiter. Wir sind immer noch gut, aber wir sind besser. Nicht besser als du oder besser als ich, sondern besser als vorher. Ein kleines Beispiel dazu aus meiner Erfahrungskiste. Diese Geschichte hat mich sehr bewegt und ich teile sie jetzt mit euch. Ein Junge sitzt in einer Klassenarbeit und weint leise vor sich hin, weil er es einfach nicht begreift, was er jetzt machen soll. Und die Lehrerin geht zu ihm, legt ihm die Hand auf die Schulter, schaut ihn kurz an und sagt, geh kurz nach draußen, schnapp frische Luft und dann kommst du wieder und guckst, was du kannst. Nach 3 Minuten ist der Junge wieder da, setzt sich an den Platz und arbeitet weiter. Am Ende der Stunde kommt der Junge an den Tisch der Lehrerin, gibt die Arbeit ab und sagt leise, danke. Und darum geht's. Es geht nicht darum zu erkennen, wer im Verhältnis zu wem besser, schlechter, schneller, größer, kleiner, dicker oder was weiß ich auch immer ist. Es geht darum, besser zu werden als vorher. Auch hier spielen die Noten eine Rolle. Genau hier bricht die Bedeutung der Noten ein. Die Noten zeigen immer ein Verhältnis zu anderen und in den seltensten Fällen das Verhältnis zu sich selbst. Ihn nicht herunterstufen, sie nicht abschätzend zu bewerten. Menschen, die Schüler ernst nehmen, Emotionen ernst nehmen, Emotionen auch leben lassen können. All das sind Dinge, die mit Wertschätzung zu tun haben. Sich gemeinsam über Teilziele freuen, die man erreicht hat. Oder auch gemeinsam überlegen, wie man die neuen Ziele oder andere Ziele erreichen kann und immer die Kompetenzen des anderen im Blick haben. Was kann er gut und wo kann er besser arbeiten als ich? Und wo kann ich mich mehr einbringen, damit wir schneller und besser vorankommen? All das sind Dinge, die mit Wertschätzung zu tun haben. Und auch erkennen und auch deutlich machen. Du kannst nicht jeden Tag einen guten Tag haben. Auch ich habe nicht jeden Tag einen guten Tag. Wir müssen uns nicht jeden Tag bewerten. Wir können uns so nehmen, wie wir sind. Ich schätze, wenn du mir zeigst, was du fühlst. Und du schätzt bitte, wenn ich zeige, was ich fühle. Schule aufräumen. Ich glaube, das ist ein harter Job. Und es wird eine Weile dauern. Aufräumen bedeutet immer, im ersten Moment einmal Chaos machen. Vielleicht alles auf den Boden werfen und alles in Frage stellen, die Schränke ausräumen, die Schränke sauber machen, vielleicht sich auch alter Schränke entledigen, neue Schränke oder neue Regale hinzuzufügen, die Raumkonzeption zu verändern und dann die Dinge aussortieren, die nicht mehr passen und die Dinge hineinlegen, die da reingehören. All das, glaube ich, ist in nächster Zeit notwendig, wenn es um Schule geht. Dass wir dafür Kraft brauchen. Dass wir dafür Mut brauchen, dass wir dafür Resilienz benötigen und Durchhaltevermögen, das ist klar. Und dass es auch Menschen geben wird, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind und die auch dagegen sprechen werden. Und es wird Menschen geben, die werden in diesen alten Lehrerzimmern sitzen und nichts machen und sich nur über den Müll ärgern. Doch wir müssen anfangen. Und wir müssen es tun für alle, für unsere Schüler und für uns selbst. Wir sind es uns wert. Also räumen wir sie bitte jetzt auf, unsere Schule.